Bevor ich mit der eigentlichen Predigt beginne, noch eine Vorbemerkung. Wir haben das schon in dem einen Choral- und Lobpreislied mitgesungen, dass das große Ziel der Engel eine Sache ist, ich komme da später nochmal drauf zurück, aber eine Sache ist die Anbetung Gottes. Sie wollen, dass Gott angebetet wird. Sie beten Gott an. Und wenn wir heute Morgen gesungen haben, dann haben die Engel mitgesungen. Zur Ehre des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn Engel sich einmal offenbart haben, auch das als Vorbemerkung, und Menschen in die Versuchung geraten sind, sie anzubeten, dann haben sie Halt gesagt. Nicht wir. Wir sind geschaffen wie du auch, lieber Mensch. Gott allein gebührt die Anbetung. Und trotzdem möchte ich heute Morgen ein bisschen mit euch in die unsichtbare Welt blicken und verstehen, worum es geht. Viele von uns sind keine Anfänger im Bibellesen, an der Stelle schon viel, viel Vorwissen, aber vielleicht ist es gut, es heute Morgen nochmal aufzufrischen und sich ermutigen zu lassen, sich auch herausfordern zu lassen von der Botschaft, die heute Morgen drin steckt. Aber vorher ein etwas mehr amüsanterer Blick auf die Engel. Die Motorisierten unter uns sagen ja manchmal diesen lapidaren Satz, fahr nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Das soll die Leute, die gerne mit Bleifuß fahren oder auf dem Motorrad gerne bis an die Grenzen gehen, ermutigen und ermahnen, fahrt vorsichtig. Aber ob die Schutzengel wirklich nicht so schnell fliegen können, wie du fährst, ich glaube, die haben nicht so ein PS-Problem wie du. Die sind sogar noch weitaus schneller. Engel, die haben was mit uns zu tun. Im nächsten Bild sehen wir das. Psalm 91, Vers 11. Da lehrt uns die Heilige Schrift, halt zurück, das Bild. Denn er, der Vater im Himmel, hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Gott hat seinen Engeln befohlen über dir. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir hier nicht alleine sind im Raum, sondern dass die Engel, die Gott befohlen hat, mit hier sind. Sind hier. Ich würde sie auch mal gern sehen. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn Menschen einmal Engel sehen. Nicht jeder Mensch erlebt das, aber Menschen haben das schon erlebt. Und ich möchte euch hineinnehmen in einen ganz spannenden Bericht. Den habe ich gelesen in dem Buch, das mich zu dieser Predigt inspiriert, Billy Graham, Engel Gottes Geheimagenten. Da schreibt Billy Graham einen Bericht eines Missionars, John G. Payton, Missionar auf den Neuen Hebriden, berichtete von einem bewegenden Ereignis, bei dem er die bewahrende Macht der Engel Gottes erlebte. Feindliche Eingeborene hatten eines Nachts seine Missionsstation umlagert. Sie wollten das Haus in Brand stecken und die Missionare töten. John Payton und seine Frau beteten die ganze Nacht hindurch, dass Gott sie bewahren möge. Als der Tag zu dämmern begann, sahen sie zu ihrem Erstaunen, dass die Angreifer abzogen. Sie dankten Gott für ihre Rettung. Ein Jahr später bekehrte sich der Häuptling dieser Eingeborenen zu Jesus Christus. John Payton, der die Nacht vergessen hatte damals, fragte den Häuptling, was ihn und seine Männer damals bewogen hatte, ihre bösen Absichten aufzugeben. Der Häuptling antwortete erstaunt, wer waren denn die vielen Männer bei euch? Es waren doch keine Männer bei uns, meine Frau und ich waren ganz allein, antwortete der Missionar. Aber der Häuptling bestand darauf, dass Hunderte von Männern in leuchtenden Gewändern mit gezogenen Schwertern um das Haus herumgestanden waren. Darum war den Eingeborenen jede Angriffslust vergangen. Erst da erkannte John Payton, dass Gott seine Engel geschickt hatte, um sie zu beschützen. Auch der Häuptling fand keine andere Erklärung. Könnte es sein, dass Gott als Antwort aufs Gebet eine Legion Engel schickte, um das gefährdete Leben seiner Diener zu schützen? Ich lese uns
als Predigtgrundlage Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Ihr könnt hier vorne mitlesen. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den Juden Anerkennung gewann, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen, und zwar während des Festes der ungesäuerten Brote. Man warf den Apostel ins Gefängnis. Dort bewachten ihn ununterbrochen Soldaten, 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach der Festwoche Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen 2 Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß, und sagte zu ihm: "Steh schnell auf." Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. "Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an", befahl ihm der Engel. "Nimm deinen Mantel und folge mir." Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle, aber die ganze Zeit war ihm nicht klar, dass dies alles wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am 1. Wachposten vorbei, dann am 2. und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Und erst jetzt begriff Petrus: "Der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten." Diese Geschichte geht noch spannend weiter. Lest Apostelgeschichte 12 zu Hause an dieser Stelle. Da kommen sehr spannende Entwicklungen noch. Aber die Realität der Engel ist in der Heiligen Schrift, im Alten wie im Neuen Testament, so oft bezeugt. Was sind Engel? Der Theologe René Pasch schrieb ein Buch Welt der Geister und hat eine Statistik. Im Alten Testament werden Engel auf jeden Fall 108 Mal erwähnt, sagt er, und 165 Mal im Neuen Testament. Das ist nicht wenig, das ist richtig viel. Das heißt, sie spielen als die Mitarbeiter Gottes in der Geschichte dieser Welt eine tragende Rolle. Sie sind da mit dabei. Das biblische Wörterbuch definiert das Wort Engel. Es kommt ja aus der griechischen Sprache Angelos und bezeichnet zunächst einmal einen Boten. Und der Hebräerbrief im Neuen Testament gibt im Kapitel 1, Vers 14 eine sehr klare Definition, wer die Engel sind. "Die Engel sind doch alle nur Geister, die Gott geschaffen hat zum Dienst an den Seinen. Er schickt sie denen zu Hilfe, die Anteil an der endgültigen Rettung haben sollen." Die Hoffnung für alle Übertragung heißt: "Alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will." Sie sind Geister, Wesen aus der himmlischen Welt. Und deshalb können wir sie mit unseren natürlichen Augen normalerweise nicht sehen. Sie sind Geister. Im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 16: "Durch ihn, durch Christus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel unsichtbar für uns und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können." Das wird besonders deutlich an einem Bericht, sehr spannend, im 2. Buch Könige. Der Prophet Elisa war auch so ein Agent Gottes. Der Elisa hat prophetisch von Gott immer eine Anweisung bekommen für den König: "Wenn die Feinde aus dem Ausland einen Anschlag auf ihn geplant haben." Und so hat er immer dem König schnell Nachricht gegeben: "Bitte benutze nicht diesen Weg, sondern einen anderen, dann entgehst du dem Anschlag." Und da war der feindliche König frustriert, weil all seine Attentate auf den König fehlgeschlagen sind. Und sie haben nachgeforscht, wieso ist das so? Und sie haben erfahren, da ist ein Prophet. Der erfährt's immer. Und so haben sie den Prophet ausfindig gemacht, denn Elisa, haben eine Streitmacht ausgeschickt, um diesen Propheten mundtot zu kriegen. Und nun war die Situation die, dass Elisa mit seinem Diener auf einem kleinen Hügel war. Und dieser Hügel war umstellt von der feindlichen Streitmacht. Und so sehen wir manchmal mit unseren natürlichen Augen nur das, was sichtbar ist. Und das macht mächtig Eindruck auf uns. Unsere Lebensumstände, unsere Schwierigkeiten machen mächtig Eindruck auf uns und wollen uns gefangen nehmen, runterziehen, den Glauben rauben. Aber hört euch das an, was dann geschah. 2. Könige 6. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. »Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun?« rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. »Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer.« Dann betete er, »Bitte, Herr, öffne ihm die Augen.« Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen, und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Manchmal wünsche ich mir genau das in so Situationen, wo es schwierig ist. Herr, öffne mir die Augen, dass ich die geistliche Wirklichkeit wahrnehmen kann, dass ich mehr gelassen bleibe in diesen Situationen, dass ich mich nicht so sehr vom Sichtbaren beeindrucken lasse und runterziehen lasse, sondern dass ich weiß, mein Gott ist voll in Kontrolle. Er hat die Herrschaft. Was sind Engel? Sie sind geschaffene Wesen von Gott. Psalm 148, da lesen wir, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn ihr himmlischen Heere, lobt ihn Sonne und Mond und lobt ihn ihr leuchtenden Sterne, lobt ihn auch im fernsten Weltall, lobt ihn ihr Wassermassen über dem Himmel. Sie alle sollen den Herrn loben, denn auf seinen Befehl hin wurden sie erschaffen. Auch die Engel wurden auf seinen Befehl, auf sein Wort erschaffen. Und wir können das weiterlesen in Kolosser 1, Vers 16. Gott hat alles erschaffen, eben auch, was im Himmel ist. Die ganze die ganzen Angels, ja okay, dann haben wir das Englische auch drin. Sie sind geschaffen und sie sind eben zum Dienst geschaffen. Sie haben Aufträge, die Gott ihnen gibt, um sie zu erledigen, und er sendet sie, wie wir auch schon im Psalm 91 gelesen haben, um uns zu behüten. Hebräer 1, Vers 14. Sie sind alle nur Geister, die Gott geschaffen hat zum Dienst an den Seinen. Der Dienst der Engel ist sehr vielfältig. Auch in den Liedtexten kamen ja Namen vor von Engel, ich sag mal Arten. Es gibt unterschiedliche Engelgruppen. Das eine sind die Cherubim. Die Cherubim, die kommen schon ganz am Anfang der Heiligen Schrift zum Tragen. Als Adam und Eva aus dem Paradies gewiesen wurden, standen schließlich die Cherubim mit gezogenem Schwert vor dem Paradies. Adam und Eva konnten nicht mehr zurück. Und sie werden auch dargestellt auf der Heiligen Bundeslade, die das Volk Israel durch die Wüste getragen hat, die später dann im Zelt der Begegnung stand, die später im Tempel, im Allerheiligsten stand. Da waren die Cherubim, diese Engel, ganz in der Gegenwart Gottes abgebildet. Und dann gibt es die Seraphim. Immer wenn ich beim Propheten Jesaja lese, Kapitel 6, da geht es mir kalt und heiß den Rücken runter, wenn ich diesen Bericht lese von den Seraphim. Das sind Engelwesen, die um den Thron Gottes postiert sind. Die haben 6 Flügel, 2, mit denen sie die Augen zuhalten, 2, mit denen sie die Füße bedecken und 2, mit denen sie schweben. Und die rufen sich in Anbetung. Das lese ich nachher noch direkt aus dem Text, die Heiligkeit Gottes zu. Und dann gibt es Engel, die uns auch mit Namen bekannt sind. Ich meine jetzt nicht die apokryphen Bibelteile, sondern die wir in unserer Heiligen Schrift finden. Da ist zum Beispiel Michael. Sein Name bedeutet, wer ist wie Gott. Ein ganz mächtiger Engel. Und da ist der Engel Gabriel, der uns bekannt ist als der, der oft Botschaften ausgerichtet hat. Sein Name bedeutet, der Herr ist mächtig. Und es gibt offensichtlich Hierarchien in der Engelwelt. Ich will da heute gar nicht so ins Detail gehen, das ist nicht der Raum dafür. Aber es wird von Engelfürsten gesprochen. Und es gibt auch gefallene Engel, von denen Luzifer der erste ist. Über diesen Bereich spreche ich heute nicht, der kommt nächsten Sonntag dran. Heute möchte ich über die Engel sprechen, die in Gottes Herrlichkeit geblieben sind und die er beauftragt zu unserem Schutz. Welche Aufgaben haben sie denn, die Engel? Ganz am Anfang der Predigt habe ich gesagt, ich glaube, das ist das Oberste, was alle Engel tun, Gott anbeten, zu jedem Augenblick. Und jetzt komme ich nochmal auf diesen Jesaja-Text zu sprechen, Jesaja Kapitel 6. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 in ihren Leib und 2 brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Sie beten an und sie widerstehen jedem, der sie anbeten will. Dann haben sie Botendienste. Es gibt viele Botendienste, aber ich glaube, der Botendienst, den wir bald wieder in der Weihnachtszeit zitieren werden, wird im Lukas-Evangelium Kapitel 1 berichtet. Maria, und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei begrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Gott gebraucht seine Engel, um uns Botschaften zu bringen. Er hat für seine Menschen Botschaften. Ich bin überzeugt, dass es auch heute noch der Fall ist, dass das Engel sein können, die Botschaften an Menschen haben. Wobei wir immer prüfen müssen. Paulus schreibt im Galaterbrief, und wenn ein Mensch oder ein Engel euch ein anderes Evangelium bringen würde, als das, was ich gepredigt habe, der sei verflucht. Also an der Stelle prüfen. Ein drittes, wozu die Engel gesendet werden, ist Schutz in Gefahr. Und das ist wieder, was in der Kinderstunde total relevant ist. Ich habe noch die Bilder vor Augen als Kind. Aus dem Buch Daniel wird berichtet in Kapitel 22, dass der Daniel, der seinem Gott treu war und nur seinen Gott anbeten wollte, denunziert wurde und ins Gefängnis geworfen wurde und dort den Löwen zum Fraß. Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts getan. Das kann Gott tun, durch seine Engel. Und dann schließlich auch die Stärkung. Im ersten Buch Könige, Kapitel 19, wird uns von Elia berichtet, wie er ziemlich am Ende mit sich in der Welt war. Da heißt es, er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Engel sind unterwegs, so wie Psalm 91 es ankündigt, im Auftrag des himmlischen Vaters, um seine Menschen zu behüten. Und ich möchte nochmal konzentriert auf die Apostelgeschichte zu sprechen kommen, denn vielleicht denken manche ja im Alten Testament, da akzeptieren wir das mit den Engeln, da hat Gott es vielleicht gebraucht, aber jetzt haben wir doch das Neue Testament. Christus, der Sohn Gottes, hat sich geoffenbart und an Pfingsten kam der Heilige Geist und jetzt brauchen wir doch das mit den Engeln nicht mehr. Wie ist das in der Apostelgeschichte? Wir lesen in Kapitel 5, dass diese übernatürliche Realität der Engel auch nach Pfingsten noch gefragt war. In Kapitel 5, Vers 17 bis 19, da war die Situation die, dass die hohen Priester und alle, die mit ihnen waren, nämlich die Gruppe der Sadduzäer, von Eifer erfüllt waren, Hand an die Apostel gelegt haben und sie ins öffentliche Gefängnis warfen. Sie wollten was verhindern? Dass die Apostel weiterhin im Namen von Jesus predigten. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte dieses Lebens. Und da merken wir, die Engel begleiten die Apostel, machen ihnen den Weg frei, wenn es sein muss, machen Gefängnistüren auf, damit sie ihren Auftrag, das Evangelium dieser Welt zu bringen, erfüllen können. Und das nach Pfingsten. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Ja, da bekommt der Philippus mal eine Anweisung, eingeflüstert von dem Engel. Bleib nicht länger in Samaria. Geh runter an diese einsame Straße. Und er lässt sich von diesem Engel leiten und lässt sich darauf ein und wird zum Segen gebraucht. Apostelgeschichte 10. Da entdecken wir, dass Gott auch Menschen, die noch gar keine Christen sind, sich mit seinen Engeln offenbart. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Also der war auf jeden Fall gottesfürchtig. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm: Cornelius. Und am Ende der Apostelgeschichte erlebt der Apostel Paulus noch einmal, wie ein Engel zu ihm spricht. Er war auf der Schiffsreise Richtung Rom als Gefangener. Und in einem Sturm drohte dieses Schiff jetzt unterzugehen. Doch nun ermahne ich euch, sagt Paulus zu allen auf diesem Schiff: Seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird untergehen. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Kehren wir nochmal zurück zu Apostelgeschichte 12, Vers 7, was heute die Grundlage der Predigt ist. Dieses Erleben von Petrus in der Zelle. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm: Steh schnell auf. Und sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Vielleicht fragt ihr euch, warum predigt der Joachim heute über die Engel? Wir sehen sie nicht, wir spüren sie nicht. Und natürlich bejahen wir es irgendwie, das muss ja stimmen, wenn es in der Bibel steht, dass es die gibt. Und dass andere das mal erlebt haben. Aber was hat es mit uns heute zu tun als Gemeinde? Was hat es mit dir zu tun in deinen Alltagslebenssituationen? Denk nochmal zurück, Psalm 91, Vers 11. Denn Gott hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Hat dieses Wort mit dem Neuen Testament seine Bedeutung verloren? Gilt es nicht mehr? Befiehlt Gott heute nicht mehr seinen Engeln über dir? Jetzt kommt es uns etwas näher nochmal, ja? Und es soll uns noch näher kommen. mit diesem Bericht aus Apostelgeschichte 12 möchte ich heute Morgen auf eine Sache ganz besonders unser Augenmerk richten. Ich habe vor dem Lobpreis ganz bewusst mit euch für Mohammed gebetet, weil ich überzeugt bin, dass unser Gebet als Gemeinde den Unterschied macht. Das Gebet hat den Unterschied gemacht bei diesem Missionar John Payton und seiner Frau auf den Neuen Hebriden. Da wurde in der unsichtbaren Welt etwas bewegt. Und wenn wir als Gemeinde auch nicht aufhören zu beten, Apostelgeschichte 12, Vers 5, auch nicht aufhören zu beten für den Gefangenen, dann macht das einen Unterschied, dann löst das in der unsichtbaren Welt etwas aus. Darauf kommt es mir an heute. Dass wir merken, dass unsere Zusammenarbeit gefragt mit der himmlischen Welt. Ich bin fest überzeugt, dass unser Gebet in der unsichtbaren Welt ganz gewaltige Auswirkungen hat. Manchmal sogar regelrechte Erdbeben ausgelöst werden. Jesus sagt im Gleichnis in Lukas 15, Vers 10, ich sage euch, es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Bleiben wir kurz an dieser Stelle stehen. Es ist Freude bei den Engeln in dieser unsichtbaren himmlischen Welt über einen Sünder, der Buße tut. Diese Engelwelt, die Gott geschaffen hat, die ihn umgibt, die ihn anbetet, die ist nicht lethargisch uninteressiert an dieser Welt und ihren Geschicken. Die nehmen Anteil an dir und mir. Und die wissen genau, wann du dich Jesus Christus zugewendet hast. Wann du dein Herz geöffnet hast für den Glauben und dich entschieden hast, ich glaube und vertraue auf Jesus. Und in diesem Augenblick war Party im Himmel. Es war Freude im Himmel bei den Engeln über einen Sünder, der Buße tut. Stell dir das mal vor. So sehr nehmen Engel im Himmel sogar Anteil an dem Erleben und an dem Geschick von dir. Ist es nicht der Hammer? Die himmlische Welt beobachtet uns und nimmt Anteil. Könnte das auch der Fall sein, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, um Gott anzubeten, wie heute Morgen, wenn wir miteinander beten, Kontakt aufnehmen mit der unsichtbaren Welt, mit dem Vater im Himmel, wenn wir hier Zeugnisse sagen, was wir mit Gott erlebt haben während der Woche, wenn wir Lobpreislieder singen, wie heute Morgen, dass die himmlische Welt auch Anteil nimmt. Dass vielleicht die Engel um uns herum tanzen, ich würde es gern mal sehen, ja. Tun sie bestimmt. Dass sie sich eins machen mit unserem Lobpreis. Dass das Auswirkung hat. Könnte es auch sein, dass wenn wir in Not geraten sind und die Gegenwart Gottes suchen im Gebet und darum bitten, Gott, greife du ein, dass auch hier Anteil genommen wird von den Engeln. Und wenn der himmlische Vater seine Engel beauftragt, Psalm 91, 11, er hat sie beauftragt, dass sie uns behüten, dass er sie schickt, denen zu Hilfe, die Anteil an der endgültigen Rettung haben sollen. Die Engelberichte im Alten und Neuen Testament sind sowas von real. Und wir dürfen heute noch damit rechnen, dass unser Gebet zum Vater im Himmel Auswirkungen hat, große Wellen schlägt in der unsichtbaren Welt. Und manchmal nehmen wir es gar nicht wahr. Vielleicht können wir, ich weiß nicht, ob Engel das brauchen, aber unser Vater im Himmel, dem können wir immer sagen, danke Herr, dass du eingegriffen hast. Aber vielleicht hat er eben auch durch Engel oft eingegriffen und wir haben es gar nicht gemerkt. Versteht ihr, was ich meine? Die Engel brauchen wahrscheinlich nicht unseren Dank, aber der Vater im Himmel. Aber er tut es durch seine Engel. Ist das nicht großartig? Ich möchte ein Schlusswort sagen zu dieser Predigt. Das habe ich auch diesem Buch von Billy Graham entnommen. Das fand ich so richtig gut. Da schreibt er, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann kann ich mich sehr deutlich an den Augenblick erinnern, als ich zu Jesus Christus als meinem Heiland und Herrn kam. Da war Freude bei den Engeln. Seither habe ich tausende von Kämpfen mit Satan und seinen Dämonen auszufechten gehabt. Und wenn ich mich selbst und meinen Willen völlig Christus ausliefere, wenn ich im Glauben betete, dann hat Gott auch mich ringsherum verwahrt, dann hat er mich mit seinen Engeln wie mit einem Schutzwall umgeben. Die Schrift sagt uns, dass es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben Und wenn meine Stunde gekommen ist, dann wird ein Engel da sein, um mich zu trösten und mir beizustehen. Er wird mir auch in dieser kritischsten Situation eine tiefe Freude und einen tieferen inneren Frieden geben und mich in die Gegenwart Gottes führen, wo ich dann alle Zeit bei dem Herrn sein werde. Gott sei gepriesen für den Dienst seiner gesegneten Engel. Amen. In Stalingrad?
Ja, und es war aber kein Lichtengel, sondern plötzlich stand ein Soldat quasi in Uniform da und hat gesagt, kommt mit. Dann hat sie aus dem Kessel geführt und dann war er verschwunden.
An genau diese Geschichte musste ich auch denken diese Woche, Ingrid. Und so gibt es immer wieder Berichte von Menschen, die übernatürlich etwas erlebt haben, wie Gott ihr Leben bewahrt hat. Lasst uns wirklich an dieser Stelle den Impuls aufgreifen und als Gemeinde im Gebet dranbleiben. Ob für Mohammed oder andere Situationen. Es macht den Unterschied. Lass mich nochmal beten. Vater im Himmel, danke für die Apostelgeschichte, die uns so vieles lehrt. Und heute haben wir neu entdeckt, dass diese unsichtbare Welt der Engel uns umgibt, weil du sie uns zugeordnet hast als Schützer, als Begleiter, die uns helfen auf dem Weg der Nachfolge, die uns helfen, mutig dein Evangelium dieser Welt zu bringen. Und danke, Herr, dass wenn wir beten, dass du deine himmlischen Kräfte in Bewegung setzt und dass es den Unterschied macht. Hilf uns mehr darauf zu vertrauen, dass du so handelst als der allmächtige Gott, dass wir viel entspannter durch den Alltag gehen, als wir es bisher vielleicht getan haben, mit der Erwartung, mein Gott wird handeln. Und so wollen wir im Glauben dich ehren und dir danken für all das, was vorbereitet ist, auch für die kommende Woche. Und erinnere uns bitte, Geist Gottes, für Gefangene zu beten, ob es der Mohammed ist oder andere, dass sie in die Freiheit kommen, dass du ihr Leben bewahrst. Im Namen Jesu. Amen.